WDR 3. Variationen.
Den Roten Main haben die Bayreuther im inneren Stadtgebiet mühsam wieder ans Tageslicht geholt. Überhaupt täte Wasser Not in der oberfränkischen Sommerhitze. Die Festspiele stehen vor der Tür, in gut einer Woche ist es soweit. Noch aber sind Reisende spärlich in der Stadt zu entdecken. Schade eigentlich, denn
wohin man auch geht, kommt man durch herrliche Spazierwege und Aussichtspunkte.
Markgräfin Wilhelmine über den Bayreuther Lustpark Eremitage.
Bayreuth ist die Kirche, wo ich mich vor der erhabenen Heiligen niederwerfen will.
Voltaire über Markgräfin Wilhelmine.
Hier ruht und wacht Wagners Ruß.
Auch über diesen Grabstein im Park der Villa Wahnfried in Bayreuth wird heute zu berichten sein, in den WDR 3 Variationen. Unser Thema: Bayreuth vor den Richard-Wagner-Festspielen und über die Festspiele hinaus. Ich bin Klaus Leimann und dann wäre da noch jemand.
Ich habe ganz am Anfang meiner Karriere mit einer anderen Technik gesungen, habe die Stimme sehr strapaziert und manipuliert und eigentlich überfordert und habe dann eine andere Technik gefunden, die meine Stimme beruhigt hat, viel erdiger, viel runder, viel körperverbundener gemacht hat. Und dadurch hat die sich immer weiter entspannt und immer weiter entwickelt. Und je mehr sie sich entspannt hat, desto dunkler ist sie geworden.
Jonas Kaufmann gibt Sonntag in einer Woche sein Bayreuth-Debüt als Lohengrin, einer seiner Glanzrollen, in der er auch schon in München die Menschen begeistert hat. Der Mann aus München ist längst das, was die Branche einen Weltstar nennt. Jonas Kaufmann könnte der bedeutendste Wagner-Tenor des nächsten Jahrzehnts werden. Er hat, was man dafür braucht: Stimme, Technik, Ausdruck. Jonas Kaufmann versetzte die Opernfans in Zürich, London und New York in Ekstase und dann endlich auch in München. Im Sommer 2009 sang er dort den Lohengrin. Es war schlicht ein Triumph und zugleich der Vorgeschmack auf den Sommer 2010. Gerade eben hat er in München in Puccinis Tosca Furore gemacht und nun, am 25. Juli, wird Jonas Kaufmann als Lohengrin die Saison in Bayreuth eröffnen. WDR 3 überträgt das Ereignis live. Im Gespräch verschweigt der Sänger nicht, dass seine Karriere fast schon vorbei war, als sie gerade erst anfing. Vorab hören wir ihn in einer anderen Glanzrolle als Don José in Georges Bizets Oper Carmen. Herr Kaufmann, der Sommer 2010 fordert Sie gewaltig. Innerhalb von 3 Monaten singen Sie 5-mal Don José in Carmen, 6-mal Cavaradossi in Tosca und 6-mal Lohengrin in Bayreuth. 17 Vorstellungen mit exponierten, um nicht zu sagen gefürchteten Partien. Was sagt die Stimme dazu? Bittet sie nicht doch ein wenig um Schonung?
Bis jetzt nicht. Also das ist nicht absolut ideal, so dicht hintereinander die Sachen zu setzen. Auf der anderen Seite ist das eigentlich was, was ich normalerweise suche. Ich frage immer die Intendanten, ob sie die Möglichkeit sehen, in der Probenzeit einer Neuinszenierung ein anderes Stück machen zu können. Eine Wiederaufnahme möglichst mit einem anderen Fach. Das finde ich eigentlich am allerschönsten. Das tut auch meiner Stimme gut. Das habe ich eigentlich die letzten Jahre immer wieder getan. Beispielsweise, als ich letztes Jahr den Lohengrin debütiert habe, habe ich in der Probenphase Traviata gesungen. War wunderbar, hat dem Lohengrin nur gut getan. Und ein bisschen so ist es hier auch. Ich versuche immer wieder im Kalender abzuwechseln, die einzelnen Fächer, also das Französische, Italienische und das Deutsche. Und da ist ein ideales Beispiel, die 3 hintereinander. Das ist noch nicht ganz alles. Ich mache dazwischen noch ein paar Liederabende, damit es nicht langweilig wird, jetzt in München und dann Ende nächsten Monats in Salzburg bei den Festspielen. Da ist Abwechslung da und das mag meine Stimme und das mag ich vor allem auch. Und wenn ich mich ein bisschen langweile und das alles doch in die gleiche Richtung geht, dann ist die Gefahr viel größer, dass ich meiner Stimme schade, weil ich sie dann einfach vernachlässige.
Giacomo Puccini hat dem Maler Mario Cavaradossi im letzten Akt eine schöne lyrische Arie geschenkt und es blitzten die Sterne, heißt sie auf Deutsch. Aber davor gibt es einen zweiten Akt, in dem Cavaradossi nach allen Regeln der Kunst gefoltert wird und dann plötzlich bricht er in grandiose Jubelschreie aus. Wie erleben Sie das? Freude und auch Triumph, dass die Stimme das hergibt, oder ist doch die Selbstkontrolle in diesem Moment das Wichtigere?
Gott sei Dank ist die Selbstkontrolle nicht der entscheidende Punkt. Ich habe mittlerweile glücklicherweise einen Punkt erreicht, wo ich mich eben nicht mehr um meine stimmlichen Befindlichkeiten so sehr kümmern muss, abgesehen von vielleicht Erkältungen, die einen manchmal plagen. Aber in einer normalen Situation muss ich also während eines Opernabends nie an die Stimme appellieren oder an meine Vernunft, die Reserven doch nicht zu beanspruchen. Das funktioniert alles sehr automatisch. Das heißt, ich kann mich ganz auf die Rollengestaltung konzentrieren, was eigentlich traumhaft ist. Also das macht dann umso mehr Spaß, weil man nicht ständig denken muss, Achtung, jetzt hier mal langsam und Vorsicht, da kommt jetzt ein schwerer Ton und den vielleicht nicht so laut und dann. Also Gott sei Dank bin ich diese Gedanken los und kann mich also wirklich ganz auf die Musik und auf den Text konzentrieren. So ist es da auch. Spaßeshalber nennt man das ja auch irgendwie die Arie im zweiten Akt, auch wenn sie nur aus zwei Worten besteht, wie teuer, wie teuer. Aber ich muss sagen, das macht immer einen ungeheuren Spaß. Ich kann dazu sagen, ich habe das neulich in New York an der Met ein paar Aufführungen gesungen und als dann in einer der Aufführungen das Vittoria noch nicht ganz zu Ende gesungen, schon in Bravo-Rufe und Applaus spontanen endete, das fand ich schon sehr, sehr rührend, dass man also da hat man deutlich gemerkt, dass da echte Opernliebhaber im Publikum sitzen, die also auch gewisse Geschmacksextremitäten von Corelli und Co. nicht scheuen, um da auf diesen einen Moment im zweiten Akt lauern. Das ist ein kleines Glücksgefühl, was man da hat, dass man merkt, das Publikum hängt einem an den Lippen, ist voll mit dabei. Aber das geht schnell wieder unter in eben dieser Rolle. Der wird ja dann rausgerissen und davongetragen und weiß, dass er in diesem Morgengrauen auf dem Castel San Angelo doch dem Schöpfer begegnet und seinen Tod findet.
Wo holt man dafür als Tenor noch die Reserven her?
Das ist im Konzertsaal eigentlich viel schwieriger als auf der Bühne. Denn wie gesagt, wenn man sich in diese Person hineinversetzt, dann ist das ein so tiefgreifender, erschütternder und entscheidender Moment in seinem Leben, die letzten Stunden vor dem Erschießungskommando. Und wenn man das alles im Kopf sich überlegt, in diesen 40 Sekunden oder in dieser einen Minute, die einem Puccini als Arienvorspiel gibt, dann braucht man nichts anderes mehr zu machen, als den Mund aufzumachen und zu singen. Dann ist das da.
Das war die Arie des Mario Cavaradossi aus Puccinis Tosca. Herr Kaufmann, musikalisch liegen für einen Hörer Welten zwischen Puccini und Wagner. Wie erleben Sie das? Was fordert das deutsche Fach von einem Sänger im Gegensatz zu einer italienischen Oper?
Ich denke, so weit entfernt sind diese Fächer nicht. Ich hoffe zumindest, dass man das auch bei mir sieht, wenn ich die verschiedenen Fächer singe, dass die auch in meiner Stimme nicht so weit auseinander liegen. Wenn man Erfahrungen aus allen Bereichen der Oper hat und diese Erfahrungen dann in eine Interpretation hineinfließen lässt, dann kann eigentlich jedes Fach davon profitieren, ob das das französische oder italienische oder deutsche Fach ist. Wenn man beim deutschen Fach sieht, ein Lohengrin beispielsweise, Wagner hat selbst in vielen Briefen immer wieder erklärt, wie sehr er sich wünschte, dass die von ihm komponierten Opern in italienischer Art und Weise mit dem berühmten Bel Canto, mit diesen Legato-Phrasen gesungen werden. Dabei natürlich die Textdeutlichkeit nicht hinten anzustellen, aber eben nicht auf Kosten einer sozusagen gehackten Linie zu sehr auf die Diktion einzugehen. Es muss einfach eine perfekte Mischung sein. Und es gibt in dieser Partie mindestens so viele Piano-Teile, wie es Forte-Stellen gibt. Dementsprechend hat man auch hier Vorteile, wenn man eben nicht nur die lyrischen italienischen Phrasen kann, sondern wenn man beispielsweise auch das Warmix aus dem französischen Fach beherrscht, was ja diese gewisse Subtilität, mit der man in vielen französischen Opern vorgeht, also diese Eleganz, die da ganz besonders eine Rolle spielt, die ist an einigen Stellen in Lohengrin, finde ich, gefragt und bereichert die Partie. Nicht überall, das ist klar. Es gibt natürlich auch große Ausbrüche und für die muss man dann sozusagen auch im deutschen Fach Erfahrungen haben, um eben zu wissen, wie man das dosiert, um nicht als brüllend zu erscheinen, aber doch über das Orchester hinwegkommt. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich denke jetzt beispielsweise an die Gralserzählung. Welchen Grund sollte der haben, sich stolz hinzustellen und das herauszuposaunen von Anfang bis Ende, was für ein toller Hecht er ist? Das mag er vielleicht sein, aber wenn wir jetzt das Stück uns ansehen, dann stellen wir doch fest, dass er, wenn es ein ehrlicher Mensch ist, dieser Superheld doch so weit gebracht hat, plötzlich sich nach einem normalen Leben zu sehen, nach einer Frau, nach einer vielleicht einer Familie, ja, nach einer nur gewissen Normalheit dieser Lohengrin, der sonst sozusagen von Auftrag zu Auftrag eilt, eine Mission nach der anderen erfüllt, für den bricht letztlich eine Welt zusammen. Ein Traumbild, was er sich vorgestellt hat, diese Frau, die ihn schon lange im Traum gesehen hat, die ihn so erwartet, so sicher erwartet, dass sie das ganze Gericht nicht fürchtet, weil sie ja weiß, der wird kommen und sie retten. Das ist natürlich fantastisch und er verliebt sich in diese Frau und würde alles dafür geben, möglichst lange bei ihr zu sein. Nun macht sie ausgerechnet in der Hochzeitnacht das, was sie eben ein Jahr lang nicht tun sollte, nämlich ihn nach dem Namen fragen. Und das muss man dann in dieser Arie spüren. Das ist eine Zerrissenheit, eine tiefe Trauer, ein fast gebrochener Held, möchte ich sagen. Und da kommen dann eben Erfahrungen aus anderen Bereichen, zum Beispiel auch aus dem Liedbereich, einem zugute, weil man da halt gelernt hat, mit deutlicher Diktion, aber mit möglichst sanfter Tongebung einen Raum zu füllen. Und das kann man da sehr gut brauchen. Also ich finde, die einzelnen Fächer ergänzen sich da immer wunderbar.
Nächste Woche, am 25. Juli, geben Sie mit dem Lohengrin Ihr Debüt in Bayreuth. Klingt gut. Dennoch die Frage, ist das nicht längst an der Zeit, sich von diesem quasi sakralen Kult um den grünen Hügel ein bisschen zu verabschieden? Ist Bayreuth nicht auch nur ein Theater, wenn auch mit besonderer Akustik und besonders harten Sitzen?
Ja, also ich denke, wenn wir auf das Letzte als Erstes zu sprechen kommen, da gebe ich Ihnen recht, die harten Sitze sind wirklich gnadenlos. Es gibt kaum Theater, die einen Rücken so malträtieren wie der Bayreuther Hügel, aber das hat vielleicht auch sein Gutes. Keine der Wagner-Opern kann man als kurz bezeichnen. Insofern muss das Publikum auch auf irgendeine Weise sozusagen immer bei der Stange gehalten werden, auf die eine oder andere. Entweder sind sie so gefesselt, dass sie immer nach vorne gebeugt sind und die Lehne gar nicht brauchen, oder sie lehnen sich zurück und stellen fest, hier finde ich keine Ruhe. Nein, aber was die Akustik betrifft, das ist doch ein entscheidender Punkt, das muss ich sagen. Denn das Haus ist eben nun mal für diese Musik gebaut worden. Und da sind wir alle sehr froh, sage ich mal, dass man eben so ein Haus hat, wo man erstens auch mit Licht sehr tollen Zauber machen kann. Also ich kann mich erinnern, eine meiner ersten Sachen, die ich da gesehen habe, war Parsifal. Und als der Gral enthüllt wurde und dann in dem völlig dunklen Raum, da man eben auch keinen Orchestergraben und damit kein Streulicht von dort hat, dann dieses rote, flammende Licht den ganzen Raum erhellt hat, das war sehr beeindruckend. Und abgesehen davon, sicherlich hat Bayreuth vielleicht ein paar Jahre gehabt, die eine kleine Durststrecke waren oder wie auch immer, aber es gibt ja ein neues Team, es gibt einen neuen Wind, es gibt viele neue Ansätze und ich denke, man muss Bayreuth eine neue Chance geben. Es ist trotzdem in den Herzen von vielen Opernliebhabern immer noch der Tempel, um Wagner-Musik zu hören und ich denke, aus dieser guten, glücklichen akustischen Situation sollte man doch mehr und mehr Nutzen ziehen, dass man versucht, dass man zumindest den Bayreuth Wagner an etwas annähert, was der Komponist selber vielleicht im Kopf hatte.
Elsa darf ja bekanntlich nicht fragen, wie ihr Ehemann heißt. Dürfen wir denn fragen, wie ihre Elsa bürgerlich heißt?
Naja, also eigentlich eher nicht. Ich denke, das ist ein offenes Geheimnis, aber trotzdem versuche ich mich immer wieder dran zu halten und möglichst wenig über mein Familienleben preiszugeben. Wer will, findet das sicherlich auf diversen Webseiten und kann das erfahren, aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum ich jetzt sozusagen meine Frau oder gar meine Kinder mit Namen nennen sollte. Das gehört irgendwie nicht hierher. Also das ist sozusagen der Name, den ich nicht preisgeben werde. Also zumindest hoffe ich, dass das nicht in einem direkten Zusammenhang mit Lohengrin steht, weil sonst würde ich mir früher oder später wahrscheinlich Schwierigkeiten einhandeln. Aber das ist einfach eine grundsätzliche Sache, dass ich sage, ach, das will ich möglichst außen vor lassen. Die sollen in Ruhe ihr Leben leben, ohne irgendwie nur, in Anführungszeichen, der Mann oder das Kind von Jonas Kaufmann zu sein.
Das war eine wunderbare Antwort auf eine Frage, die ich eigentlich ein bisschen anders gemeint hatte. Ich wollte eigentlich nur ganz profan wissen, wie heißt Ihre Bayreuther Elsa?
Ah, na gut, ich habe das natürlich jetzt anders interpretiert. Die Bayreuther Elsa, die darf ich Ihnen sehr gerne nennen, weil ich denke, wenige Tage vor der Premiere ist das sicherlich nicht mehr zu verheimlichen. Das ist die Annette Dasch, die das singen wird. Und vielleicht wollen Sie auch die anderen Protagonisten hören. Ich weiß nicht, ob das noch interessant ist. Es gibt den Lucio Gallo, einen italienischen Bariton, der den Terramund singen wird. Und die Evelyn Helitzius, die Ortrud singt. Und Andres Nelsons dirigiert und Hans Neuenfels inszeniert. Das ist also sicherlich spannend. Das kann man so sagen, bis zum letzten Moment. Ja, kommen Sie und hören und sehen Sie selbst.
Herr Kaufmann, als Sie in München im Sommer 2009 zum ersten Mal Lohengrin gesungen haben, da war das gleich in einer sehr modernen, heftig diskutierten Inszenierung. Lohengrin gibt für seine Elsa den Häuslebauer, so oder so ähnlich war zu lesen. 2003 waren Sie in Salzburg mit von der Partie, als der Regisseur Stefan Herheim in der Entführung aus dem Serail keinen Stein auf dem anderen ließ und die Zuschauer mit einem völlig neuen, aber ich finde faszinierenden Theaterstück herausgefordert hat. Wie weit lassen Sie sich auf solche Inszenierungen ein, auch persönlich?
Es ist grundsätzlich so, dass man, wenn man zu viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, also wenn man sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, sich zu sehr mit einer Produktion, mit einer Inszenierung, mit einer Rolle oder einer speziellen Interpretation der Rolle identifiziert hat, wird man oftmals enttäuscht, weil das, was man selbst sozusagen großgezogen hat, findet dann doch nicht den Anklang, den man sich vielleicht erhofft hat. Deshalb versucht man, das Ganze ein bisschen neutraler anzugehen, versucht auch ein bisschen die Sicht des Publikums zu sehen. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Entführung in Salzburg fanden Sie sehr spannend. Ich fand sie auch ungeheuer spannend, aber das lag vor allem daran, dass ich das Stück sehr gut kenne. Und jemand, der dieses Stück nicht in- und auswendig kennt, ist wahrscheinlich in dieser Produktion verloren gewesen. So viel, wie da umgestellt wurde, so viel Dialoge, wie verändert wurden, so viel Handlungsstränge, die plötzlich in eine ganz andere Richtung gezeigt haben, das war schon sehr verwirrend. Und insofern kann man verstehen, dass ein Publikum wie das Salzburger, was durchaus nicht als der Avantgarde geneigte zu verstehen ist, da sehr verhalten, sage ich mal, sehr vorsichtig reagiert hat, um nicht zu sagen brutal negativ. Und das ist nicht einfach, weil die Folge dann ist, man bemüht sich trotz allem natürlich, man versucht eine Leistung zu bringen, die dem Stück, dem eigenen Können und auch dem Rahmen angemessen ist und wird eigentlich immer wieder enttäuscht. Es fällt einem schwer, sich neu zu motivieren. Wir hatten in dem Jahr damals, ich glaube, 13 oder 14 Aufführungen, also eine gewaltige Anzahl. Wenn einem dann immer wieder die unverhohlene Missbilligung des Publikums entgegenschallt, so war es leider bei den ersten Aufführungen in München auch, ist das wirklich kein tolles Gefühl. Also ich bin kein Sänger, der sagen würde, ich lebe für den Applaus. Auf der anderen Seite, irgendwo ist es schon schön, wenn man eine gewisse positive Reaktion erfährt. Und ich kann mich an München erinnern, allein nach dem ersten Akt, nicht, das Licht geht aus und es kommt eine Buh-Tirade aus dem Publikum. Ja, also da freut man sich richtig auf zweiten und dritten Akt. Aber wir haben uns trotzdem gefreut, weil wir hatten also so viel Spaß miteinander unter uns Kollegen und gemeinsam mit dem Orchester. Trotzdem sage ich aus der Erfahrung heraus, ein Regisseur, mag es noch so gut meinen, ist nach der Premiere nicht mehr da. Und sozusagen der ganze Unmut äußert sich dann leider oftmals gegen die Sänger, die im Normalfall gar nichts mit der ganzen Geschichte zu tun haben, die sozusagen nur das ausführende Organ, der Übermittler der traurigen Botschaft sind. Da könnten wir uns in einer Woche wieder drüber unterhalten, denke ich. Denn also bei Hans Neunfels ist sicherlich auch für die eine oder andere Überraschung gut.
2004, als Sie selber noch viel Mozart gesungen haben, gab es in Zürich einen Fidelio, der ist dokumentiert auf DVD. Und als ich den gesehen habe, gab es für mich nur eine einzige unmissverständliche Botschaft. Da kommt ein dramatischer, ein echter Heldentenor auf uns zu. War Ihnen das eigentlich in dieser Deutlichkeit damals schon bewusst? Da geht es hin?
Ich habe es ein bisschen selbst negiert, muss ich sagen. Ich habe ein paar Jahre vorher von einem Dirigenten das Angebot bekommen gehabt, den Florestan zu singen. Ich muss also wirklich sagen, ich habe damals schwer daran gezweifelt, dass das eine gute Idee ist. Das war der Helmut Rilling damals, der hat aber dann darauf bestanden und gesagt, also wenn dann muss das mit dir sein. Und ich mache das auch ganz leicht, ne? Und es ist nur konzertant. Das macht schon einen Unterschied aus, ob man das im Konzertsaal macht oder ob man das mit Samtszene und allem drum und dran macht. Und das hat mir so gut getan und hat mir so gut gefallen. Ich habe mich selbst wahnsinnig darüber gewundert und dann war mir schon irgendwo klar, dass das vielleicht mal in diese Richtung geht, dass das natürlich relativ so schnell geht und ein Ding nach dem anderen kommt und das alles eigentlich der Stimme nur gut getan hat und die weiter geöffnet hat, anstatt dass er sie überfordert hat. Insofern musste ich mich dann doch geschlagen geben und aller Vernunft zum Trotz sagen, okay, das ist die Richtung, die meine Stimme geht. Und ich bin natürlich froh drum, um Gottes Willen. Es ist nichts, was ich in irgendeiner Weise bedauere, aber es war doch nicht einfach, das zu akzeptieren, weil man eben Auf der anderen Seite, viele hat straucheln sehen auf dem Weg und dieses Risiko ein bisschen gescheut hat. Ich mag diesen Beruf zu gerne, um ihn für irgendeine Partie aufs Spiel zu setzen. Das war ein bisschen so ein Fall, hat sich aber dann als sehr glücklich herausgestellt und mir den Weg in die richtige Richtung gewiesen.
Herr Kaufmann, blenden wir ein wenig zurück. Auf Ihrer Homepage beschreiben Sie mit aller Offenheit, dass Ihr Weg als Sänger in der Mitte der 90er Jahre schon ins Schleudern geriet. Nach dem Examen in München waren Sie in Saarbrücken im Engagement, ein Profi, aber mit heftigen stimmlichen Problemen. Vielleicht auch, um jungen Sängern etwas klarzumachen, was war da los? Hatte etwas in der Ausbildung nicht gestimmt?
Das kann man schwer sagen. Ich meine, natürlich im Nachhinein betrachtet war meine Stimme nicht umfassend genug ausgebildet. Aber wer kann das schon beurteilen? Es gibt einfach keine hinreichenden physiologischen Merkmale, an denen man feststellen kann, diese Stimme sieht so aus, dementsprechend muss die auch so klingen und alles andere ist nicht diese Stimme. Wenn das so einfach wäre, dann würde jeder Gesangsstudent wahrscheinlich früher oder später mal zum Arzt gehen, um sich diagnostizieren zu lassen, was er denn eigentlich für ein Stimmfach ist. Es gibt ja auch viele Sänger, die jahrelang zweifeln, ob sie überhaupt das richtige Fach, also im Sinne von, ob sie Tenor, Bariton oder Bass singen oder Sopran oder Mezzosopran. Und ist das jetzt nun ein dramatischer Mezzo oder dramatischer Sopran oder ist es doch eher ein Mezzo? Oder nicht? Also das, da gibt es genug Beispiele, die viele Jahre Berufsleben hinter sich haben und immer noch nicht genau wissen, wo sie eigentlich hingehören. Insofern kein Vorwurf an meine Lehrer. Es ist spät erst herausgekommen bei mir, eigentlich erst, wie Sie sagen, in meinem ersten Engagement in Saarbrücken, dass ich gemerkt habe, mit der Stimme kann ich so nichts anfangen. Also die sitzt nicht, ist nicht mit meinem Körper verbunden. Das ist hohes Risiko, permanent diese Stimme zu missbrauchen, weil sie einfach dadurch so labil wird. Ich bin immer wieder krank geworden. Ich habe einfach immer wieder Stimmprobleme gehabt. Deutliche Zeichen dafür, dass die Stimme eigentlich nicht richtig eingesetzt wird. Bei mir lag es daran, dass ich einfach als Deutscher, genauso wie meine Lehrer erwartet habe, dass ich eben eine typische deutsche helle Tenorstimme habe. Ich hatte auch diese helle Höhe und konnte das gut nachmachen aus heutiger Sicht, aber eben nur imitieren, nachmachen, nicht wirklich singen. Es war nicht meine Stimme. Ich habe dann eben glücklicherweise einen anderen Lehrer kennengelernt, der mir die Augen geöffnet hat und mir einen Weg stimmlich und vor allem technisch gezeigt hat, diese meine Stimme zu entdecken und freizulegen und zu kultivieren. Das ist eigentlich der entscheidende Schritt gewesen, denn die Stimme war eben größer, breiter, dunkler, aber dadurch auch weniger flexibel, am Anfang wirklich schwer zu bewegen. Also ich habe oft auch im Intonationsprobleme gehabt und gerade dann im Mozart-Bereich einfach überhaupt keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und das hat einfach eine Weile gedauert. Das ist so, wie wenn man eben nochmal fahren lernen muss, obwohl man es eigentlich vorher schon gekonnt hat, aber irgendwie geht es plötzlich nicht. Das hat eben eine ganze Weile gedauert, eigentlich ein paar Jahre, bis dann das so gefestigt war und so einfach und selbstverständlich und gutläufig war, wie man das braucht, um dann eben wirklich alle Partien singen zu können. Ich hatte Glück, dass das in einer Phase passiert ist, in der noch nicht alles auf dem Spiel stand. Mein erstes Engagement, nicht wirklich kritisch. Dementsprechend hatte ich diese typische Krise, die eigentlich sehr viele Sänger hatten, sehr früh und hoffe, dass das auch die letzte gewesen ist. Sieht bisher alles danach aus, aber ich sehe halt immer wieder auch Kollegen in meinem Jahrgang oder in ähnlichem Alter, die also so irgendwo zwischen Mitte 30 und Mitte 40 sind, die plötzlich vor einem Scherbenhaufen stehen und über Nacht feststellen, dass was ich jetzt 15 Jahre lang gemacht habe, das ist einfach verkehrt. Die jetzt nach so vielen Jahren Berufserfahrung plötzlich wieder von vorne anfangen müssen, weil sie sich in eine Sackgasse hineingearbeitet haben, aus der sie nicht mehr rauskommen. Anders als völlig wieder von vorne anfangen.
Jonas Kaufmann, aufblühend und ohne irgendeine vokale Grenze, als Faust in der Oper von Charles Gounod. Herr Kaufmann, einen Tag nach Ihrem Bayreuther Lohengrin-Debüt, sprich am übernächsten Montag, werden Sie in Bayreuth das erste Buch präsentieren, das über Sie geschrieben wurde. Anfang 40, mitten im Leben und schon wird zurückgeblickt.
Ja, Sie sagen das ganz richtig. Das ist ein bisschen seltsam. Ich konnte mich am Anfang auch gar nicht mit diesem Gedanken anfreunden und habe mich letztlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Aber ich habe dann begriffen, dass es der Verlegerschaft sozusagen ernst ist, früher oder später irgendwo irgendein Buch über mich rausbringen zu wollen. Ob ich das will oder nicht, ob ich da mitmache oder nicht, ganz egal. Das wurde auch dann relativ deutlich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich lange beraten und mich dann mit dem Gedanken angefreundet zu sagen, also bevor es irgendwie und irgendwo und bei irgendwem erscheint, dann mache ich es lieber selber mit, dann kann ich aktiv dazu beitragen. Ich glaube nach wie vor, dass man wahrscheinlich mit 60 mehr zu erzählen hat als mit 40. Das denke ich schon, aber ich bin auf der anderen Seite auch sehr überrascht gewesen, als das Ergebnis dann letztlich fertig war, wie viel man sozusagen in den ersten 40 Jahren eigentlich schon erlebt hat. Und gerade in so einem Beruf natürlich, das muss man natürlich zugeben, dass man dadurch, dass man sehr viel unterwegs ist, sehr viele Leute kennenlernt und sehr viele Anstöße hat.
Das Buch erscheint im Henschel Verlag und heißt »Meinen die wirklich mich?« Was bedeutet der Titel?
Naja, das spielt auf etwas an, was ich gesagt habe, als ich mein Debüt an der Met gegeben habe und so überwältigt war von diesem Applaus, von den Leuten, die, ja, immerhin knapp 4000 Menschen, die da im Zuschauerraum sitzen, die einen eigentlich gar nicht kennen können, zumindest habe ich mir das so vorgestellt, die von ihren Sitzen springen und Standing Ovations geben, einen mit unglaublichen Bravo rufen und klatschen, also lange am Verbeugen halten sozusagen. Da war schon irgendwie so dieser typische, ich drehe mich um und sage, wo ist denn eigentlich der, dem die da zurufen? Kann doch nicht wahr sein, dass ich das bin. Das ist daraus entstanden und ich versuche mich ein bisschen da rauszuhalten sozusagen und nicht in dieser Euphorie mit zu versinken und einen klaren Kopf zu behalten. Das ist so ein bisschen die Idee hinter diesem Titel.
Jonas Kaufmann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch und möchte Sie am Ende doch noch als Verdi-Tenor vorstellen, als Alfredo in La Traviata. Immerhin war das die Rolle, mit der Sie 2006 in der Met debütiert haben.